Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Ich begrüße Sie und euch zum neuen Jahr mit den allerbesten Wünschen. Was die Limo betrifft, so wollen wir das Jahr beginnen mit einem eher politischen Gespräch mit dem Vertreter einer unserer Kernzielgruppen. Das sind die Immobilienverwalter. Natürlich kommt man in diesen Zeiten nicht daran vorbei, sein Gegenüber zu fragen, was er sich denn von einer neuen Bundesregierung so wünschen würde. Dirk Lamprecht, Geschäftsführer des Immobilienverwalterverbands BVI, hat da so seine Wünsche. Aber der größte Wunsch dürfte der sein, dass der neue Gesetzgeber gerade auch in puncto Förderung, etwa bei energetischen Maßnahmen, die Wohnungseigentümergemeinschaften wieder stärker in den Fokus nimmt. Allein wenn man den Weg hin zum Beschluss über die Inanspruchnahme von Fördermöglichkeiten nimmt.
Das ist ein Prozedere, das dauert, wenn es dumm läuft, mindestens 1,5 Jahre, weil du zwischendurch Angebote einholen musst. Du musst den individuellen Sanierungsfahrplan machen. Du musst den Energieberater haben. Du musst dies und jenes. Und je nach Eigentümergemeinschaft geht's schnell, wenn die sich einig sind. Oder wenn du 1, 2 dazwischen hast, wo es nicht funktioniert, dann dauert es elendig.
Oft genug sind dann aber die Fördertöpfe schon wieder leer, was zu viel Verdrossenheit im Bereich der Eigentümergemeinschaften und auch der Verwalter führt. Es ist schon erstaunlich, dass der Gesetzgeber, und dabei meine ich auch oft genug den Landesgesetzgeber, über die Realitäten bei Wohnungseigentümergemeinschaften so wenig weiß. Immerhin betrifft das etwa 25% des Wohnungsbestandes. Vielleicht können wir das mit dieser Limo-Folge ein Stück weit verändern. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
Sind Sie auf der Suche nach geeigneten Fach- und Führungskräften in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft? Auf dem Haufe Stellenmarkt präsentieren Sie sich crossmedial in den relevanten Branchenmagazinen, Online-Portalen und Newslettern als attraktive Arbeitgeber für Ihre Zielgruppe. Finden statt suchen. Weitere Infos finden Sie unter www.stellenmarkt.haufe.de.
Ja, Dirk, ich grüße dich. Herzlich willkommen zur Limo. Das erste Mal Gruß von Freiburg nach Berlin.
Ja, hallo aus Berlin. Ich freue mich auch dabei zu sein.
Die Folge werden wir Anfang Januar senden, aber wir nehmen sie vor Weihnachten auf. Deswegen sei doch mal die Frage erlaubt, Dirk, ob du, schöner Vorname übrigens, das muss ich dann wieder sagen, ob du dich schon in vorweihnachtlicher Stimmung befindest. Hörte sich ehrlich gesagt, als wir das letzte Mal sprachen, nicht so an. Du hattest viele Veranstaltungen und warst ziemlich viel weg, oder?
Also wir haben nach wie vor, ich will nicht sagen Kampfzone, aber tatsächlich ist die Terminlage ausgesprochen dicht. Also seit Mitte August tackert es so durch und du merkst auch, der Gesetzgeber und die Veränderungen, die sich dann nicht mehr ergeben haben, haben einerseits zum Stillstand geführt, aber andererseits nicht dazu, dass nicht trotzdem die Sachen, die umgesetzt worden sind, zu einem so hohen Arbeitsdruck auch in den Verwaltungen draußen geführt haben. Wir merken das an den Fragen, die reinkommen, an den Wünschen, die unsere Verwalter haben. Die sagen zu dem und dem Thema bitte noch mehr oder hier müsstet ihr was machen, das funktioniert in der Praxis nicht und die Dichte ist ganz schön hoch geworden.
Dann steigen wir doch da direkt mal ein. Dirk, was sind denn so die großen Themen, die die Branche gerade bewegen? Ist es die Nachfolge, ist es die Vergütung, ist es die energetische Sanierung? Wo ist denn der große Leidensdruck für die Verwalterinnen und Verwalter da draußen gerade?
Also tatsächlich sind wir gerade dabei, das abzufragen und ich habe auch schon so ein paar Vorabergebnisse, weil dadurch, dass die Politik ja jetzt beschlossen hat, das Misstrauensvotum zu stellen und dann Neuwahlen durchzuführen, haben wir unsere Verwalter gesagt, was sind denn die Schwerpunkte, die euch tatsächlich drücken. Ganz interessant ist, das WEG an sich ist soweit okay.
Okay.
Klammer auf, das hat ja auch noch die alte Regierung gemacht. Es müsste nur in einzelnen Teilen, wo sich jetzt in der Praxis herausgestellt hat, nach 4, 5 Jahren, dass dort eine Anpassung notwendig ist, das sollte gemacht werden. Aber im Großen und Ganzen scheint man damit zufrieden zu sein.
Mhm.
Was allerdings ein großer Punkt ist, ist die energetische Gesetzgebung und der Stichwort Bürokratieabbau. Also die Erleichterung der Kommunikation mit Behörden, Kontaktaufnahme, Rückflüsse, zeitliche Abläufe dabei, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und dann gibt's also die Hitliste, bei der energetischen Gesetzgebung, also die Frage Förderprogramme, Vereinheitlichung, die Frage der Wahrnehmung, dass die steuerlichen Anreize und deren Auswirkungen auf Wohnungseigentümer, inklusive der Frage, wie muss man es denn eigentlich vermitteln für das, was die Regierung sich da ausgedacht hat, das steht ganz, ganz weit oben auf dem, ich sag mal, weihnachtlichen Wunschzettel der Verwalter für die nächste Bundesregierung.
Ja, das heißt, energetische Sanierung, da gibt es, das habe ich auch schon festgestellt, ganz viele Fragezeichen. Es geht ja auch schon, das war so meine Erkenntnis von den letzten Wochen, geht jetzt um das Thema Förderung, um die Frage auch, dass es überhaupt keine richtige Fördermittelberatung gibt, die sich ja dann, Fördermittel ändern sich ja nun auch. Das war, schätze ich, auch mal ein Thema. Oder was war beim Thema energetische Sanierung so das, die große Geschichte? War es das Heizungsgesetz als solches?
Ja, das Heizungsgesetz als solches, weil es in weiten Teilen schlecht gemacht ist. Da komme ich aber gleich noch drauf. Du hast nach den Förderprogrammen gefragt. Ja, eine Vereinheitlichung der Förderlandschaft und ein eigenes Förderprogramm für die WEG. Das zieht sich bei der politischen Frage wie ein roter Faden durch. Es wird an Mieter gedacht, es wird an große Wohnungsbaugesellschaften, an städtische und an kommunale gedacht. Es wird auch an den Einfamilienhausbesitzer gedacht. Aber die Politik hat nicht auf dem Schirm, dass 25% des Bestandes in den Wohnungseigentümergemeinschaften stattfinden. Also je nachdem, wie man es errechnet, haben wir 9,5 Millionen Eigentumswohnungen in der Bundesrepublik Deutschland. Und die finden eigentlich nur am Rande statt. Und die Frage Förderung, es werden Fördertöpfe aufgemacht, die werden schnell entleert, wieder zugemacht, vorzeitig beendet. Also die Verlässlichkeit, die der Verwalter ja braucht, um die Beschlussketten mit seinen Eigentümergemeinschaften durchzubringen oder durchzuspielen. Wir haben in einer Verwalterinformation für unsere Mitglieder mal aufgezeigt, wie muss die Kette laufen, damit du als Verwalter Step by Step richtig geordnet deinen Beschluss und deine Förderung, den Beschluss zur Förderung durchbekommt. Das ist ein Prozedere, das dauert, wenn es dumm läuft, mindestens 1,5 Jahre, weil du zwischendurch Angebote einholen musst. Du musst den individuellen Sanierungsfahrplan machen. Du musst den Energieberater haben. Du musst dies und jenes. Und je nach Eigentümergemeinschaft geht's schnell, wenn die sich einig sind. Oder wenn du 1, 2 dazwischen hast, wo es nicht funktioniert, dann dauert es elendig. Und das hat der Gesetzgeber nicht auf dem Schirm und das haben auch die Bundesländer nicht auf dem Schirm. Es gibt ja eine völlig zerfaserte Förderlandschaft, die erstreckt sich von den Bundesländern über die Förderbanken des Bundes, der Länder. Es gab und gibt eigene Programme. Wir haben jetzt gerade, um das auch noch zu sagen, die Bayern Labo, ein großes Förderinstitut des Landes Bayern, hat mal eben zum 31.12. die Förderung eingestellt. Und wenn du weißt, dass du ja erstmal die Beschlusskette haben musst, um diesen Förderantrag tatsächlich stellen zu dürfen, und dann darfst du auch noch nicht losbauen, dann ist das natürlich etwas, was es für den Verwalter unheimlich schwierig macht, wenn der in die Versammlung kommt und sagt, da gibt's übrigens eine Förderung, dann schreibt auch der Eigentümer sofort ja. Und dann muss aber im kleinteilig erstmal festgestellt werden, was kommt davon in Frage und wie? Und wie ist denn das auch umzusetzen? Und das hat sich die Politik nicht so richtig deutlich gemacht, dass das in der WEG anders ist, als wenn ich eine Wohnungsbaugesellschaft habe, wo der Vorstand sagt, das machen wir so.
Ja, aber das heißt, du würdest dir da wünschen, dass die Förderprogramme für WEGs dann einfach längerfristig Bestand haben. Nur so ist es ja zu lösen, nicht? Weil da, es geht ja um das Thema Entscheidungsgrundlage, dass es eben schwer zu treffen ist.
Das bedeutet, dass die, um es haushaltstechnisch zu sagen, wir sind ja an der Stelle in der Politik drin, die Übertragbarkeit von Mitteln in den öffentlichen Haushalten gesichert werden kann. Wenn ich ein Programm aufmache und feststelle, die Beschlussketten reichen gar nicht aus. Das haben wir jetzt mit 2 Bundesländern in der Rückkopplung gehabt, mit Nordrhein-Westfalen und mit Sachsen. Da haben die Ministerien angerufen und gesagt, haben Sie eine Erklärung dafür, dass die Fördermittel nicht abgerufen werden? Dann haben wir gesagt, ja, haben wir. Weil wenn ihr Mitte des Jahres einen Fördertopf auflegt und erwartet, dass bis Dezember die Anträge eingegangen sind, dann ist das an der Realität vorbei, weil in den Wohnungseigentümergemeinschaften dafür gar keine notwendigen Beschlüsse gefasst werden konnten. Und der Verwalter kann nicht irgendwas beantragen, wenn er dafür nicht einen entsprechenden Beschluss in der Hinterhand hat, dass er das auch darf.
Ja, wobei das könnte natürlich schon passieren. Also von Juni bis oder Juli bis Ende Dezember, da gibt's ja nun eine Eigentümerversammlung. Aber du hast schon recht, wenn die Gemeinschaften groß genug sind, dann passiert das nicht so ohne Weiteres. Wobei man hier nun auch keine Allstimmigkeit braucht für so eine Geschichte. Also an sich sind 6 Monate ja, wie ich meine, von außen machbar.
Naja, Einspruch, nicht? Euer Ehren, wenn ich den Energieberater brauche, den individuellen Sanierungsfahrplan, weil ansonsten die Förderquote zu gering ist. Mhm. Weil natürlich der Vorwurf der Eigentümergemeinschaft steht doch im Raum. Warum nehmen wir nur 5% Förderung mit, wenn mit einem Plan oder mit diesem berühmten individuellen Sanierungs viel höhere Quoten möglich sind? Da möchtest du dann auch nicht der Verwalter sein, der sagt, das habe ich für euch nicht ausgenutzt, wir kriegen leider weniger.
Ja, das stimmt. Aber das heißt, das ist dann tatsächlich ein handwerklicher Fehler, ne, von der Regierung.
Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, weil die Frage, ich habe einerseits eine gesetzlich vorgesehene Beschlusskette und trage aber bei der Finanzierung der Förderprogramme, und das ist in den WEG ja wirklich notwendig, wenn irgendwo die Sanierung staut oder hakt, dann mitunter in vielen Objekten aus den 60ern, 70ern, 80ern und 90er Jahren, je nachdem, wie der Grad da ist, aber wo du feststellst, da ist es eigentlich notwendig und da brauche ich auch die Beschlussketten. Aber dann muss ich eben auch tatsächlich, und deshalb ist dieses Instrument des individuellen Sanierungsfahrplans ja eigentlich ein gutes. Ich stelle fest, wo muss ich denn zuerst was tun? Wo ist die Prio zu setzen, damit ich hinterher beispielsweise mit gemachtem Dach und Fassade nicht nur eine überdimensionierte Heizung einbaue? Und das versteht der Eigentümer in der Regel auch. Da ist er ja genauso wie der Häuslebauer. Wenn er Geld sparen kann, weil er was Sinnvolles tut, dann ist er in der Regel auch dabei, aber ich muss ihn dahin mitnehmen.
Wie geht's eigentlich gerade dem Thema WEG-Kredite? Ich weiß noch, als ich, sagen wir mal, vor 10 Jahren war das ein ganz großes Thema. Da gab es so ein paar Banken, die haben eben Kredite für WEGs aufgemacht. Und jetzt höre ich, weiß nicht, ob es stimmt, aber dass diese Kredite eigentlich überhaupt nicht mehr sinnvoll sind und auch nicht besonders günstig sind. Die werden zumindest auch nicht angenommen und wahrgenommen. Was tut sich da deiner Kenntnis nach auf dem Markt?
Also da haben wir eine andere Information, was das angeht. Wir wissen von einigen Banken, dass die gerne noch mehr ausreichen würden, aber irgendwo der Sache Grenzen auch gesetzt sind. Warum? Durch die Veränderung des WEG spätestens 2020 ist die WEG kreditfähig geworden.
Ja.
Und damit ist eine Eintragung ins Grundbuch bei vielen Instituten gar nicht mehr notwendig, sondern der Kredit wird an die Wohnungseigentümergemeinschaft vertreten durch den Verwalter herausgegeben. Mit den Instrumentarien, das ist das nächste, da kennen sich die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute teilweise gar nicht so gut aus, wie das unsere Spezialbanken tun, die wir ja hier alle, da gibt's ungefähr ja 2 Hände voll im WEG-Bereich, die das tun und die damit auch Erfahrung haben. Da stellen wir auch fest, dass das Prozedere bei den Förderbanken sehr, sehr unterschiedlich ist, je nachdem, ob du jemanden hast, der sich damit auskennt oder eben nicht. Das ist eben das Wissen um die WEG und deren Eigentümlichkeiten im positiven Sinne, was bei dem einen oder anderen die Sache auch so schwierig macht. Umgekehrt stellen wir als Verband fest, dass auf einmal Banken auf uns zukommen, die vorher gar nicht im WEG-Geschäft waren, die sagen, oh, das ist für uns aber interessant und da würden wir gerne auch ein Stück vom Kuchen abhaben beziehungsweise gerne mitspielen, weil wir glauben, dass dieses Geschäftsfeld interessant ist.
Okay. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Kommen wir mal zum Thema, was ihr ja auch immer sehr hoch haltet, das Thema Vergütung, angemessene Vergütung. Das ist ja für euch auch ein ganz großes. Und jetzt nochmal die Frage an dich. Ist denn der Verwalter wirklich so dermaßen unterbezahlt? Ich meine, immerhin kann er sich ja inzwischen seine Gemeinschaften aussuchen. Ich kann mir schon denken, dass du sagst ja, aber begründe das mal.
Nein, ich sage nicht ja, sondern ich sage mehr Mut zur Angemessenheit. Und wir führen ja jetzt zum wiederholten Male gemeinsam mit einem weiteren Verband, dem IVD, der hier bei uns auch mit dem Haus sitzt und mit dem wir das auch schon mehrfach gemeinsam gemacht haben, wieder eine Umfrage zur Verwaltervergütung durch. Und die Frage ist ja, man muss den Mut zur Angemessenheit haben. Das heißt in der Regel, ältere Gemeinschaften, die schon lange dabei sind, zahlen weniger als welche, die neu dazukommen. Das ist eine Binsenweisheit. Aber tatsächlich muss ich und sollte ich in der Lage sein, den Aufwand, den ich habe, auch abzubilden. Und das verstehen die Eigentümergemeinschaften in der Regel auch inzwischen ganz gut, weil die auch verstanden haben, dass die Preise draußen gestiegen sind, dass sie qualitativ gut verwaltet werden wollen. Was auch heißt, wenn ich einen Immobilienkaufmann oder einen geprüften Immobilienfachwirt oder jemanden ähnlich qualifizierten da sitzen habe, dann muss der auch angemessen bezahlt werden. Mein Lieblingsspruch ist an der Stelle, wer bereit ist, mit seinem Auto in die Vertragswerkstatt zu gehen, der möchte doch auch sein Wohneigentum, in das er sein Geld gesteckt hat, qualitativ gut verwaltet wissen. Mhm. Und dann ist er auch in der Regel bereit, einen Euro mehr in die Hand zu nehmen, wenn die Leistung dafür stimmt. Und das ist etwas, wo wir sagen, wenn die Leistung stimmt und die Qualifikation da ist und du auch tatsächlich gut verwaltet wirst, dann kannst du auch einen angemessenen Preis dafür nehmen.
Ja, inwieweit ändert sich denn gerade so der Beruf des Verwalters? Ich komme deswegen auf die Frage, weil ich immer wieder davon lese, dass sich Verwalter jetzt auch verstärkt mit Daten und Datenbeschaffung auseinandersetzen müssen. Dann gibt es wieder andere, wobei das noch nicht so viele zu sein scheinen, die haben so ein Baukastensystem.
Ja, wir merken auch, dass das kommt. Auf unseren Verwalterstammtischen ist das ein Thema gewesen, dass tatsächlich kleinere Eigentümergemeinschaften, die sich in Anführungsstrichen teilweise selbst verwaltet haben oder verwalten, fragen, ob sie denn bestimmte Dienstleistungen einfach als Verwalterleit, Abrechnungen oder ähnliches durchlaufen lassen können durch EDV-Systeme oder sonstiges. Das wird eine spannende Entwicklung sein, gerade für kleinere Gemeinschaften, wo nicht alle Dienstleistungen abgefragt werden. Wir haben auf dem Hamburger Verwaltertag sehr intensiv das Thema KI diskutiert und deren Nutzen und Einführung in ganz, ganz unterschiedlichen Formen. Und zwar auch dahingehend, wie weit ist denn die Software, die angeboten wird und welche Nutzungsmöglichkeiten gibt es? Und wenn ich sie nutzen will, was muss ich denn als Verwalter auch beachten, weil ich ja mit sensiblen Daten auch zum Teil zu tun habe? Mhm. Was kann ich einsetzen? Wie ist der Datenabfluss? Was passiert damit? Was sollte ich oder was darf ich damit machen und was sollte ich bleiben lassen? An der Stelle stehen derzeit ganz viele, das merken wir an den Rückläufern, an den Fragen, die wir bekommen. Das ist ein Thema, was uns sicherlich weiter beschäftigen wird, aber genauso Stichwort, wo stehen wir? Wie, mit welchem ERP-System und welchen Schnittstellen muss ich denn künftig arbeiten? Was verändert sich, Stichwort CO2-Abgabe und deren Erfassung in den Datenerhebungen? Was kann ich ablesen? Was bekomme ich jetzt übrigens auch, das wird auch noch eine ganz spannende Frage, durch die Datenerhebung der Gebäudebestandsdaten an Dingen dazu und wie kombiniere ich das miteinander? Das wird den Verwalter in der ein oder anderen Ausprägung in den nächsten 2 bis 5 Jahren beschäftigen. Aber um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, was verändert sich? Der Verwalter ist ja seit 2020 eine Art Manager der WEG geworden und nicht mehr so eine Art Durchverwalter. Also die Anforderungen an seine Qualifikationen, auch durch die Zertifizierung, die Marktsituation haben sich verändert. Er ist ja Außenbotschafter der WEG gegenüber Dritten jetzt auch ganz offiziell dadurch geworden, dass sich dieses Rollenverständnis gewandelt hat, aber auch bei den Eigentümern gewandelt hat, hat interessanterweise eine Umfrage ergeben, die der Eigentümerverband Wohnen im Eigentum 2022 durchgeführt hat. Da haben wir nämlich festgestellt, dass der Verwalter nicht mehr der Feind ist, um das mal ganz platt zu sagen.
Ja.
Das fand ich sehr interessant, sondern sie haben auch ganz selbstkritisch zugegeben, dass oftmals das Verhältnis zwischen Eigentümern und Verwaltern davon abhängig ist, wie die Zusammensetzung der Eigentümergemeinschaft ist. Also gibt es Menschen, die sehr harmoniebedürftig sind? Oder gibt es da 1, 2 drunter, die mitunter auch im Innenverhältnis nicht so harmoniebedürftig sind, um das sehr freundlich auszudrücken? Das ist auch die Veränderung durch den Gesetzgeber, dass man sagt, ich kann virtuell, ich kann hybrid, ich kann auch traditionell meine Eigentümerversammlungen durchführen. Ich kann das auch mit den Eigentümergemeinschaften klären. Wir haben das nicht ganz so streng gesehen wie einige andere Wegbegleiter, sondern bei uns war von vornherein klar, wir haben das bei unseren Mitgliedern intern abgefragt und da sagten viele, es hängt von meinen Gemeinschaften ab. Ich habe welche, da mache ich sofort digital. Ich habe andere, da weiß ich ganz genau, dass die sich freuen, einmal im Jahr bei mir am Konferenztisch zu sitzen, zusammenzukommen. Nach einer Dreiviertelstunde ist alles geklärt und alle sind glücklich, weil sie sich mal wieder gesehen haben. Mhm. Da werde ich doch nicht anfangen, digital irgendwas einzureißen. Und Dritte sagten, oh prima, dann kann ich hybrid die mit dazu nehmen, die nicht vor Ort sind. Und diese Wahlmöglichkeit und dieses Abstimmungsprozedere, das ist, glaube ich, ein echter Zugewinn für viele.
Kommen wir mal zum BVI selber. Ich frage mich, ob ihr selber als Verband ein Stück weit im Umbruch seid. Ich habe jetzt das Netz vergeblich nach dem Deutschen Immobilienverwalterkongress 2025 abgesucht. Den gibt's nicht mehr. Warum ist das so?
Nein, mehr, streiche das mehr. Wir haben ihn tatsächlich ich habe mit der Frage ja gerechnet, gebe ich ja ganz offen zu. Wir haben 2024 feststellen müssen, dass wir zwei Rahmenbedingungen haben, die nicht mehr passen. Das sind in Berlin die Kosten. Mhm. Da sind schlicht und ergreifend auch die Zimmerpreise so nach oben katapultiert, dass wir gesagt haben, also wir haben es bei den Kunden gesehen, die sich entsprechend geäußert haben, aber auch unsere Aussteller haben gesagt, liebe Leute, das wird hier langsam ganz schön teuer. Mhm. Wir machen ja als BVI ein Partnertreffen mit unseren Ausstellern ganz regelmäßig, schon seit mehreren Jahrzehnten, kann man fast sagen. Mhm. Und da ist uns auch rückgespiegelt worden, ja, wir hätten natürlich als Aussteller gerne Kundenfrequenz, Klammer auf, wir als Veranstalter natürlich auch. Der BVI ist ja ein Verband, der vom Miteinander lebt, vom Austausch und vom Dialog. Mhm. Und wir haben gesagt, wir wollen für 2026 wieder einen Kongress machen und dazwischen 2025, das darf ich auch an der Stelle schon erzählen, haben wir uns im Vorstand und erweiterten Vorstand darauf verständigt, eine Veranstaltung, die wir probeweise in 24 schon in Leipzig gemacht haben, als Eintagesveranstaltung Ende August mit einer vorgeschalteten Mitgliederversammlung durchführen zu wollen, mhm, um zu gucken, ob wir mit anderen Formaten auch nochmal und Kernthemen, die nicht klassischer Verwaltertag sind, da etwas Neues ans Format auch zu etablieren. Und da gucken wir mal, weil sich ja nicht nur der Verband verändert, sondern das alles, was wir eben schon gesagt haben, natürlich auch dazu führt, dass sich der Verwalteralltag verändert hat. Mhm. Also die Bereitschaft oder die Zeit einfach, die Bereitschaft schon, aber die Zeit zu sagen, ich binde mir jetzt Freitag, Samstag oder Donnerstag, Freitag komplett als Tage ans Bein und kann das auch vielleicht sogar noch mit Mitarbeitern auf irgendeinem Verwaltertag darstellen, dass ich 2 Tage lang nicht im Büro bin oder auch bestimmte Stunden dafür aufgewandt werden müssen. Das ist nicht mehr so, wie es noch vor 2019 und den Jahren davor war. Und dem müssen wir Rechnung tragen. Das sehen wir auch an anderen Veranstaltungen.
Kannst du was zu den neuen Formaten schon sagen oder zum neuen Format oder ist es noch so im Werden?
Also da ist einiges im Werden. Ich kann wiederum berichten, dass wir in 2024 2 Veranstaltungen gemacht haben, wo wir gesagt haben, wir machen den Verwaltertag für alle, also auch für die Mitarbeiter. Mhm. Und wir haben jeweils einen halben Tag als halben Workshop-Charakter, aber als kleinere Unit davor geschaltet und reine Arbeitgeberthemen gemacht. Mhm. Das heißt also Arbeitsrecht, Steuerrecht, Versicherungsfragen nicht wie für Dritte, sondern was muss ich denn für mich als Unternehmer tun? Oder eben auch Hintergründe für eigene oder für WEG-Finanzierung mal erläutert. Das ist ja nichts, was du mit deiner breiten Mitarbeiterschar unbedingt erläutern musst, wo du aber als Verwalter, als Unternehmer einen Mehrwert brauchst oder einfach Input, wo du, wenn du dir nicht die Zeit dafür nimmst, mit bestimmten Themen, die weißt du zwar, dass es gibt, aber wie setze ich sie denn um? Mhm. Wie setze ich die denn auch in Bezug auf die Erfordernissen der nächsten 1, 2, 3 bis 5 Jahre für mich um, dass ich weiß, was brauche ich denn eigentlich und was kommt an Anforderungen auf mich zu?
Okay.
Also da stellen wir fest, dass wir auch einen Bedarf haben und den werden wir weiter mitnehmen. Und wir stellen fest, dass es mitunter auch Einzelthemen gibt. Das Ganze läuft bei uns, so viel darf ich verraten, unter so einem Stichwort Digitaltag, wo wir uns ein Thema herausnehmen wollen, fernab von reiner Juristerei oder reiner Technik, wo wir sagen, dieses Thema wollen wir separat beleuchten, als Projekttag oder wie auch immer. Das wollen wir mitnehmen, weil wir feststellen, dass der Bedarf auch da ist.
Und das ist immer ein Lieblingsthema mit jedem an verantwortlicher Stelle, die mir dann die Historie widerspiegeln. Aber ich sag mal so, viele Verbände führen natürlich dann auch zu Zersplitterung und sind nicht unbedingt zielführend. Wie siehst du das? Warum braucht Deutschland drei Verwalterverbände?
Da kommt der Advocatus Diaboli jetzt zum Tragen, es ist mir schon klar. Tatsächlich unterscheiden sich die drei Verbände ja in ihren Zielgruppen doch voneinander. Beim IVD hast du noch Makler und hast auch aus früheren Zeiten Bewerter, auch ein Stück weit sogar Projektentwickler, Bauträger und sonstiges ansatzweise mit drin. Zwischen VDIV und BVI gibt es bei den Strukturen Unterschiede, auch bei den Größenordnungen. Also das ist ja bekannt, wir fangen bei den ordentlichen Mitgliedern nicht unter 500 Wohneinheiten an. Damit ist dann auch schon klar, wenn wir wissen, der Durchschnitt liegt bei über 1000 verwalteten Wohneinheiten oder sogar deutlich drüber, dann habe ich zum Teil technische und auch inhaltliche andere Anforderungen, als wenn ich sage, ich bin kleiner aufgestellt. Mittelständisch sind sie alle, aber der Betreuungsbedarf oder die Anforderungen, die das jeweilige Unternehmen an den Verband stellt, die sind ganz unterschiedlich, weil wir sehen, dass in den Bundesländern, wo wir ja, das ist ja kein Geheimnis, auch Doppelmitgliedschaften haben, wo die Mitglieder sich im Cherrypicking bei dem jeweiligen Verband das heraussuchen, was für sie interessant ist und uns auch sagen, das bietet der eine für mich an und das der andere nicht oder umgekehrt, sodass es für jeden Bedarf offensichtlich auch ein entsprechendes Angebot gibt, was auch abgerufen wird.
Aber die Zusammenarbeit könnte intensiver sein.
Also wir stellen ja fest, dass wir mit beispielsweise hier im Hause ansässigen Verbänden gut und auch sehr geräuschlos zusammenarbeiten. Man muss wenn man politisches Geschäft betreibt, nicht unbedingt alles über den Markt tragen, was man gemeinsam tut. Nach außen, wir stellen das beim ZIA und bei anderen fest, sind wir alle da. Und wenn es Themen gibt, die gemeinsam interessieren, sind wir auch in der Lage, das gemeinsam zu adressieren. Das letzte große Vorhaben in dieser Frage war, denke ich, das Wohnungseigentumsgesetz 2020. Und alles, was danach gekommen ist, ist ja in unterschiedlicher Intensität gehandhabt worden. Und siehe da, auch bei den Stellungnahmen und Ergebnissen haben die Verbände gar nicht so weit auseinandergelegen.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für das Ende des Jahres. Was ihr und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt am Anfang des nächsten Jahres oder Anfang 2025 hören werdet. Aber es ist ja ganz schön zu wissen, was man so 24 gedacht hat. Aber ich lasse dich nicht gehen, Dirk. Jetzt ohne meine letzte Frage zu stellen und die Frage nach der Limo. Wir geben ja immer am Ende des Podcasts eine aus. Und ich würde dich gerne fragen, mit wem du gerne eine Limo trinken würdest, wenn es denn möglich wäre. Ich sage mal schon, mit Martin Kassler, das wäre doch was ganz, ganz Wunderschönes. Also das ist doch jetzt meine Antwort dem Geschäftsführer des VDIV. Aber vielleicht noch eine Dreier-Limo zusammen mit dem IVD. Naja, mal gucken.
Um aus dem Nähkästchen zu plaudern, Martin Kassler und ich haben uns unter anderem bei einem bekannten Berliner Erstligisten durchaus regelmäßig gesehen. Da passt die Limo nicht ganz so gut.
Okay.
Aber das ist ein Punkt, genauso wie ich eine sehr geschätzte Kollegin hier im Hause habe, mit der ich ab und zu tatsächlich Kaffee oder etwas anderes trinke. Für mich ist immer ein ganz wichtiges Motto, miteinander statt übereinander reden und dann kommt man gemeinsam dahin gehen, wo man gemeinsam hin will.
Dirk, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich wünsche dir nach jetzigem Stand einen guten Jahreswechsel. Ich hoffe, dass unser Jahr 2025 einigermaßen weiterläuft, dass nicht noch mehr Kriege dazugekommen und zukommen und alte vielleicht beendet werden. Alles Gute für dieses Jahr und bleib uns gewogen.
Lieber Dirk, vielen Dank von Dirk zu Dirk. Grüße von Berlin nach Freiburg.
Ja, liebe Limo-Fans, irgendwie fällt es mir dann doch schwer zu begreifen, dass hier Gesetze in puncto Förderung für Eigentümergemeinschaften gemacht worden sind, ohne den Alltag in diesem Bereich zu kennen. Ich bin gespannt, ob es 2025 ein paar Verbesserungen bei den Fördermöglichkeiten in puncto energetische Sanierung geben wird. Ich würde mich freuen, wenn Sie und Ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns auch in diesem Jahr gewogen bleibt. Bald vollenden wir unsere 250. Folge. Limo, uns gibt es tatsächlich schon 5 Jahre. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit und es sollen noch ein paar Jahre dazukommen. Es lohnt sich wie immer ein Blick in die Shownotes auf podcast.haufe.de/immobilien. Dort findet ihr den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos. Außerdem könnt ihr unser digitales Abo kostenlos testen. Gefällt Ihnen euch unser Podcast? Habt ihr Anregungen? Dann schreibt uns unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank mal wieder an die Technik, ohne die hier wirklich nichts laufen würde. Severin Gauthier und Nico Usbeck, ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.